Einen schönen guten Abend, schönen guten Tag zu Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad, und am anderen Ende der Leitung in der nördlichsten Stadt Italiens, wie man es auch nennt, ist der liebe Thomas. Grüße nach München.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, ich bin wieder, wie heißt das Gegenteil von evakuieren eigentlich? Vertikuieren?
Zurückgekehrt.
Ja, nee, ich war nicht weg, ich war von der großen, wir haben gestern uns kurz darüber ausgetauscht, dass das ja sogar überregional irgendwie berichtet wurde, von der großen Evake. Alles gut vorbei, Boden steht noch. Erinnerst du dich, dass in München so ein Ding mal hochgegangen ist?
Hochgegangen?
Da war mal irgendwas mit einer Evakuierung oder einer alten Kriegsbombe, die dann noch explodiert ist. Aber wie man so schön sagt, da warst du noch zu jung. Da warst du noch zu jung für.
Naja, das passiert schnell, oder beziehungsweise passiert ja ständig, dass die gefunden werden und dann kannst du jeden treffen, dass du mal deine Wohnung verlassen musst.
Ja, aber ich erinnere mich immer sogar noch an so Bilder, wie die man gesehen hat. In irgendeinem Münchner Viertel, müsste ich mal nachrecherchieren, wann das wo war. So. Wir haben den Giro in trockene Tücher gebracht, mussten aber noch ein bisschen so, wir brauchen noch eine Karenzzeit so oder so, ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten, habe ich den Eindruck. Und das aus gutem Grund. Was ist denn da passiert, würde ich die Folge, also wenn wir bei unseren Grand Tour Folgen auch Überschriften hätten, dann würde ich reinschreiben, was war denn da bitte los?
Ja, wir haben das letzte Mal, meine ich, aufgenommen nach Etappe 18, kann das
18,
sein?
18, wir haben am Donnerstag aufgenommen, Freitag veröffentlicht, dann war 19, 20, ja, das passt, genau, Folge, Etappe Nummer 19 ist jetzt Gegenstand der Besprechung.
Etappe 18, ja, das war der Sieg von Nico Denz, also die letzte Chance für die Ausreißer, die Sprinter hatten dann noch Rom. Ja, und danach waren noch zwei Bergetappen.
Und
die erste, wo man eigentlich gesagt hätte, jetzt von den Höhenmetern her, Biella nach Jean-Luc ist eigentlich jetzt die schwierigere fast mit 5000 und dann noch die 20 natürlich über den Colle delle Finestre, gut 4400 Höhenmeter. Ja, was ist passiert? Die erste Etappe in den Bergen fand ich so ein bisschen, ja, eigentlich enttäuschend.
Die Freitagsetappe meinst du? Gerne.
Ja. Ja, da ist im Gesamtklassement nicht viel passiert, weil sich herausgestellt hat, ja, die Berge waren halt einfach nicht steil genug zum Schluss, nicht schwer genug.
Oder waren die Fahrer schon platt genug? Zu platt? Also das weiß ich auch nicht so ganz. Also das war ja auch so eine Theorie, die von den Kommentatoren so ein bisschen ins Spiel gebracht wurde. Das ist jetzt alles schon, die sind schon zu platt, die sind schon kaputt. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus beidem.
Nichts passiert ist ja nicht, sondern am Ende ist dann ja doch noch Del Toro mit die Carapaz weggefahren, um so 20 Sekunden vor der nächsten Verfolgergruppe, sage ich mal. Und ja, den Sieg konnte sich da ein Ausreißer sichern, Nicolas Prudhomme vom Team Decathlon. Archi Deser La Mondiale hatte in diesem Jahr auch schon eine Etappe bei der Tour of the Alps gewonnen. Und für die Mannschaft natürlich extrem, ja, sag ich mal, jetzt wichtig, weil das war auch deren erster Etappensieg bei diesem Giro. Und ja, im Klassement hatte sich an dem Tag ja eigentlich wenig verschoben. Also in den Top 10, klar, Michael Storer ist da von der 10 auf die 9 reingerutscht. Adam Yates ist da rausgepurzelt.
Ja, aber das waren alles nur so Verschiebungen, ne? Da war jetzt nichts, was irgendwie einer so komplett weggebrochen oder einer komplett hoch wie eine Rakete. Ja. Das waren immer so im einstelligen Bereich so Platzierungsverschiebungen.
Ja, da hat sich nicht viel getan. In den anderen Wertungen ist jetzt auch nicht so viel passiert.
Ja, das war ja auch, die beiden, also Fortunato und Petersen waren ja auch schon fast zementiert, ne? Und ja, der Toro auf dem Weißen, das war auch, also mit 5 Minuten Vorsprung, das war ja auch eigentlich schon klar. Über das Mannschaftswertung haben wir nicht einmal gesprochen, weil das war bei der Rundfahrt ja auch relativ früh schon.
Naja, aber ich sage mal, in der Mannschaftswertung schon so hinter UAE, klar, die irgendwie mit 45 Minuten da führen, ist Astana an dem Tag ziemlich weit runtergeputzelt, weil die haben davon gelebt, dass die auf solchen Etappen immer welche in der Ausreißergruppe hatten.
Auch gerne mal zwei, ne?
Ja, und an dem Tag war halt nichts und dementsprechend haben sie da zwei Plätze verloren.
Ja. Ja, verschenkte Etappe würde ich nicht sagen, weil vielleicht ist es ja auch immer nötig, am Tag vorher schon ein bisschen die Körner aus den Beinen rauszutreiben, um es am nächsten Tag dann noch, also vielleicht zu früh gefreut, würde ich sagen, oder dass wir uns zu früh gefreut haben und zu viel erwartet haben, aber vielleicht sind solche Etappen auch nötig, einfach nur schon, um so eine, ja, nochmal ein bisschen Müdigkeit in die Beine zu bringen, damit es am nächsten Tag dann richtig schwer wird. Wobei der Finisterre ja auch nicht jetzt so, wie soll ich sagen, so einladend wäre, dass man jetzt sagt, das wird, der ist nicht von sich aus selber schon schwer genug. Definitiv war das dann die Etappe Nummer 20, die es zu besprechen gibt. Und ich habe wirklich schon viele Superlativen jetzt gehört über diese Etappe oder über diesen Tag. Ich möchte ja fast eher von dem Tag reden. Ein Tag für die Geschichtsbücher und. Bin mit solchen Superlativen immer ein bisschen, denen stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil man weiß ja nicht, was passiert in den nächsten 5, 6 Jahren und vielleicht sind die Sachen alle noch viel imposanter als das. Aber ich komme nicht umhin, diesmal zu sagen, ja, da stimme ich zu. Und da spielt natürlich auch die Geschichte mit der anderen Etappe, die mal im Finisterre gelaufen ist, eine Rolle und vieles andere. Aber das war ein Tag, wie man ihn selten erlebt, sage ich mal, bei einer Grand Tour.
Ja, um das kurz zusammenzufassen, die Etappe, vielleicht ist vor eine riesige Ausreißergruppe erstmal weg auf, ja, mit einem großen Vorsprung, ich glaube um die 10 Minuten waren es dann irgendwann mal. Die wurde fahren gelassen, da mit drin unter anderem der spätere Etappensieger Chris Harper von Jayco Alula, aber auch Wout van Aert, der dann später noch eine Rolle spielen sollte.
War das schon ein Fehler, ihn damit mitfahren zu lassen?
Ja.
Gut,
Also
ich teile die Meinung.
nicht unbedingt ihn da mitfahren zu lassen, aber von den anderen Teams, sage ich mal, EF vielleicht nicht unbedingt, aber UAE hätte auf jeden Fall sonst jemanden in der Gruppe haben müssen, um sozusagen ja das zu neutralisieren, so ein bisschen, dass man halt nach dem Finestre auch noch einen Helfer hat, weil genau diese Rolle, diese Satellitenrolle, hat dann ja Wout van Aert perfekt ausgespielt. Hat dann kurz nach dem Colle delle Finestre seinen Kapitän in Empfang genommen. Das war dann
Ich fand's, warte, ein paar Mal, so schnell geht's jetzt doch nicht. Ein paar Mal muss ich einhaken. Also, Punkt A, wenn Discovery noch einmal in irgend so einer entscheidenden Szene oder beim Finestre auf dem Anstieg zum Tennis gibt, dann fahre ich weiß nicht, wo Discovery Plus sitzt, ja, aber dann fahre ich da persönlich hin und werde die mit einem Tennisracket einfach den Hintern versohlen. Das fand ich ja wirklich eine Unart sondergleichen. Also auch wenn Boris Becker irgendwann mal im Veloclub aufgetreten ist, in so einer Situation zum Tennis zu geben, also da bin ich komplett ausgetickt vom Fernseher. Punkt A. Punkt B, ist dir auch aufgefallen, dass immer diese Abstände, die es da gab, immer so ein bisschen eigenartig waren? Also die passten manchmal nicht. Also da dachte man, wie, der Abstand ist doch viel kleiner oder viel größer, als sie da jetzt gemessen haben. Oder ist das meiner kleinen Gedankenwelt nur entsprungen?
Ja, es ist oft beim Giro so, dass man sich da über diese Abstandseinblendung doch schon wundert, die
Ja.
dann mal mit bei 5 Minuten irgendwie sind und dann tickt es so wie so eine Sanduhr im Prinzip
Ja,
runter.
genau.
Dann ist es plötzlich nur noch 4 Minuten und dann merkt man schon, da stimmt was nicht und vielleicht auch derjenige, der diese Abstände in der Regie einstellt und korrigiert das dann schnell wieder zurück irgendwie auf 4 Minuten 30. Also
Also,
ich weiß nicht, ob man da immer so valabel mit diesen Zeitabständen arbeiten kann.
ja, und ich denke mir erstmal natürlich, es liegt an mir. Ich so, sag mal, hast du jetzt doch ein Bier zu viel getrunken oder warst du in 3 Minuten und jetzt ist es auf einmal 10? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und du siehst den doch da hinten schon. Also das können doch keine 10. Wollte ich nur an der Stelle kurz einhaken und zu meiner einigen, also ich war sehr amüsiert darüber. Ja. Wir waren bei Wout van Aert, der oben Simon Yates dann in Empfang genommen hat.
Ja, genau, das war dann das zweite Rennen im Rennen. Also das um den Etappensieg war dann am Finestre relativ schnell entschieden. Da waren noch Chris Harper und Alessandro Vere von Akea B&B Hotels zusammen. Harper, der bedeutend bessere Bergfahrer, hat sich dann durchgesetzt und die Etappe gewonnen. Das zweite Rennen im Rennen war dann das Klassementfahrerrennen. Und ja, sowas hat man dann wirklich schon lange nicht gesehen. Also richtig, dass eine Mannschaft wie EF das gemacht hat, mit so einem Lead-Out-Zug wie bei einer Sprintvorbereitung in den Berg reinfährt und wirklich alle Helfer da all out fahren und vom ersten, keine Ahnung, auf dem ersten Kilometer im Prinzip Carapaz da schon ja, attackiert und da waren aber dann noch, ja, wie viel waren es, glaube ich, 17 Kilometer oder so oder gut 20 Kilometer vielleicht bis zum Gipfel zu fahren und es war dann, ja, konnte sich absetzen, Del Toro hat die Lücke geschlossen. Der Vorteil war natürlich in dem Moment für Carapaz, dass er Del Toro von seinem Team isoliert hatte.
Es war nur noch Mann gegen Mann.
Es war nur noch Mann gegen Mann. Dahinter eine kleine Gruppe mit den anderen Favoriten, aus der sich dann Simon Yates nach vorne abgesetzt hat, aufgeschlossen zu Carapaz und Del Toro, die natürlich dieses Tempo dann auch nicht durchziehen konnten, alleine den ganzen Berg hoch, haben sich so ein bisschen angeguckt. Yates hat ein, zwei Mal attackiert, wurde immer wieder eingeholt und ja, der dritte Versuch, da hat ihn dann immer noch Carapaz nachgesetzt, aber hatte die Lücke so auf 5 Sekunden vielleicht zu, hat es dann aber doch sein gelassen. Ich hatte mir im ersten Moment da ja auch schon gedacht, ist das jetzt die richtige Taktik von Carapaz, jetzt das Loch zu Yates zuzufahren? Weiß ich nicht, aber ja, er hat dann irgendwann auch mal Del Toro nach vorne gebeten und als der dann nicht wollte, ging die Lücke immer weiter auf in Richtung Simon Yates. Auf der Bergwertung dann am Finestre waren es um die 2 Minuten. Ja, und er war dann virtuell schon im rosa Trikot unterwegs und der Plan, sag ich mal, von Visma Liesebike an dem Tag, der war eigentlich ja relativ leicht zu durchschauen, sag ich mal.
Total. Also da lag alles, das war wie ein Kartenspiel, der auf dem Tisch lag. Ja? Also ja, so mit ein Spiel mit offenen Karten. Das ist ein Mau-Mau mit offenen Karten.
Ja, und als dann Yates Wort von Art eingeholt hat, dann war Game Over. Also ich sage mal, da war eigentlich klar, dass auf diesem Flachstück oder generell dem Anstieg nach Sestriere, 16 Kilometer mit 4%, also einem absoluten Rollerberg, das ist gefundenes Fressen für einen Fahrer von wie Wout van Aert, also da kann kaum jemand besser Tempo machen. Und ja, dann war es im Prinzip gelaufen. Dahinter hatten sich die beiden Carapaz und Del Toro zwischenzeitlich mal so Stillstandsversuche geliefert.
Del Toro hat, also irgendwann war halt der Punkt, am Anfang hat Carapaz so Del Toro aufgefordert mitzufahren, der hat gesagt, nö, nö, also hier, wenn du Zweiter bleiben willst, dann musst du fahren, also ist meine Interpretation seiner seines Gesichtsausdruckes und dann später, wenn, also es war wie so, so das schlug das Pendel in die andere Richtung raus, weil dann wurde schon klar, okay, also Yates hat jetzt schon genug Abstand auf Carapaz, das heißt, das wird wie eh schon schlecht oder knapp. Aber jetzt so langsam wird es auch gefährlich für Del Toro vom Abstand her. Und dann hat Del Toro halt Carapaz gesagt, so jetzt komm, lass uns ja mal zusammenspannen. Und ich habe, glaube ich, wenn du einen Wikipedia-Eintrag über angepisstes Gesicht schreiben möchtest, dann würde ich das Gesicht von Carapaz nehmen, weil der war so sauer und er hat gesagt, nee, komm ey, ob ich jetzt hier Zweiter oder Dritter werde, ist mir wirklich am Ende des Tages dann auch Latte. Aber ob du jetzt gewinnst oder Zweiter, ist es schon ein Unterschied für dich. Und hat dann einfach das Gleiche gemacht und hat dann Del Toro sozusagen die Führungsarbeit verweigert. Und also das auch der Begriff der lachende Dritte war ja selten für eine Situation wie in dieser Situation so passend. Also was der Yates muss doch die ganze Zeit gedacht haben, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass das so einfach hier funktioniert. Und auch hast du die Bilder gesehen von dem Auto von Jumbo, von den Betreuern, die dachten ja auch zwischendurch wahrscheinlich immer so, das ist jetzt, also weißt du, wenn du so einen Plan hast, den von Anfang an schmiedest und dann es wirklich so aufgeht wie in dem Moment, das ist ja auch, also die hätten sich ja selber auch nicht gedacht, dass das so einfach wird, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Zu Anfang war die Taktik von, sag ich mal, Del Toro ist ja noch aufgegangen, haben sie ja auch hinterher gesagt, dass man so ein bisschen, natürlich mit dem Abstand, eine Minute 20, meine ich, hatte Yates vor der Etappe Rückstand, auch gespielt hat. Kann man dann ruhig mal auf, keine Ahnung, 50 Sekunden oder so wegfahren lassen. Hat dann wahrscheinlich gehofft, dass Carapaz mit ihm zusammenarbeitet und die Lücke zufährt. Oder aber vielleicht war auch das Kalkül, wirklich Carapaz nur die Lücke für den zweiten Platz zufahren zu lassen. Aber ja, völlig richtig aus meiner Sicht hat der halt gesagt, ich habe den Giro schon gewonnen. Ob ich hier jetzt Zweiter oder Dritter werde, ist mir letzten Endes egal. Die Verantwortung liegt jetzt bei dir. Du willst gewinnen und dann fahr bitte auch und verteidige dein rosa Trikot. Hat er aber nicht getan. Hinterher hieß es dann auch von einer der sportlichen Leiter, hat hinterher gesagt, dass man Del Toro einmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Yates jetzt irgendwie zurückholen sollen und dass er dann selbst fahren sollte. Aber halt auch nicht mit der Vehemenz. So hat man ihn ja wohl mehr oder weniger seitens der sportlichen Leitung so ein bisschen seiner Unerfahrenheit überlassen, sage ich mal.
Also, wenn ich jetzt da so ein Scheich wäre, ne, also abgesehen davon, dass ich den ganzen Tag nur Fahrrad fahren würde, dann würde ich diese sportlichen Leiter so dermaßen, ich würde mir meinen, ich weiß nicht, wie die Kopfbedeckung heißt, das ist ein Turban, ist das auch ein Turban? Egal, oder mit meinen Goldketten oder sonst was. Ich würde die damit dermaßen verprügeln, entschuldige über diese Gewaltfantasien, aber das kann doch nicht sein, die müssen dem doch irgendwann mal, wenn der, sagen wir mal 50 Sekunden hat er jetzt, auf 50 Sekunden raus nur noch 30 Sekunden, da muss er sagen, ey Del Toro, fahr jetzt, das wird knapp. 20 Sekunden, ey Del Toro, es wird wirklich knapp, jetzt mach mal hier. 10 Sekunden, Del Toro, entweder du fährst jetzt oder ich komme raus und dann schiebe ich dich. Also das kann doch nicht sein. Also ich, also bin ich naiv oder sind die naiv? Also
ich finde, Geraint Thomas hat es dann richtig gesagt.
Oh, habe ich nicht gehört.
Da braucht man Erfahrung, um zu merken, dass der Drittplatzierte sich absetzt und dass er dir Zeit abnimmt, wenn du aufhörst zu treten. Junge, mein Sohn Max würde das wissen und er ist 5 Jahre alt.
Ja, danke. Ich werde ihn vermissen. Ja, das war wirklich auf allen Ebenen, da haben alle versagt. Auch, ich weiß nicht, ich mag ja Carapaz sehr, aber so richtig, also er hatte jetzt nicht wirklich was zu verlieren, wie ob Zweiter oder Dritter. Er hat seine Chance nicht mehr gehabt, ihn einzuholen, weil ne, einer der ersten Attacken hätte sitzen müssen. Ja, hat nicht geklappt, dann ist es so. Ne, wenn es dreimal versuchst und es klappt dreimal nicht, aber er konnte jetzt auch nicht darauf hoffen, dass er Del Toro einen Platten hat oder so. Ne? Irgendwann hat der wahrscheinlich Carapaz gesagt, okay, es klappt nicht, ich kann mich nicht absetzen von ihm. Jetzt warte ich vielleicht noch oben an der Kuppe, aber das klappt auch nicht. Naja, und als es dann an der Kuppe war und jetzt schon weg war, dann hat er sich gesagt, naja, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr machen. Del Toro war ja, Quatsch, Del Toro, Carapaz war wirklich so, der saß jetzt zwischen allen Stühlen und dann auch noch auf dem Boden statt auf dem Stuhl. Also,
sehr, sehr. Also für Del Toro ist es ja in der Situation eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen. Also er hatte mehrere Optionen, entweder er macht das, was er jetzt tut, dann verliert er aber zu 100% sein rosa Trikot, also wenn er jetzt wegfährt zu Van Aert nach vorne, dann ist es weg, oder aber, und da hat er zumindest noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass er es vielleicht verteidigen kann. Er fährt so ein Tempo zumindest, dass ja Yates vielleicht wieder eingeholt wird oder zumindest mit einem kurzen Abstand nur vor ihnen herfährt und hofft dann, dass Carapaz sich mit seinen ersten Attacken so übernommen hat, dass er ihn dann am Schlussanstieg auch nicht mehr abhängen kann. Mhm. Da hat er zumindest dann noch eine Restchance, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wahrscheinlich würde ich sagen, hätte Yates den Giro auch so gewonnen, selbst wenn die beiden wahrscheinlich dann sich so abgewechselt hätte, weil wenn man sich die Leistung von Yates anguckt am Finestre, das war schon außerirdisch. Also der hat den Rekord, eine neue Rekordzeit am Finestre gefahren, 59 Minuten 23, eine Minute 22 schneller als Pablo Torres, der den Rekord aufgestellt hat, und fast 5 Minuten schneller als Chris Froome bei dessen Husarenritt, sage ich mal, 2018.
Ja, da, also das, also habe ich, ist mir gar nicht, habe ich nirgendwo mitbekommen, aber dass er schneller war als Chris Froome, das wird ihm persönlich auch nochmal gemacht. Weil, jetzt möchte ich kurz den Bogen spannen zu meiner Einleitung zu dem Thema jetzt hier. Das war ja noch die andere Ebene, ne? Dass ihm da mal der Giro genommen wurde und jetzt nimmt er einem anderen oder jetzt holt er sich den Giro-Sieg zurück oder wie man das dann immer nennen mag, macht das Ganze ja noch mal ein bisschen mehr für die Geschichts-, macht die Seiten des Geschichtsbuchs noch etwas größer. Einfach ein toller Tag und Yates ist jetzt auch ein Fahrer, dem man das durchaus gönnen kann, finde ich. Also nie einer der beiden Yates ist irgendwo mal richtig negativ aufgefallen, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und Da hat es ehrlich gesagt Del Toro schon ein bisschen geschafft, sich bei mir ja so aus dem Kreis der sympathischen Pfarrern zu verabschieden. Weil vor allen Dingen, wenn du, also selbst wenn du nicht bis zum letzten, du fährst im rosa Trikot. Für mich gehört zur Verantwortung, so ein Führungstrikot zu fahren, wirklich bis zur letzten Rille darum zu kämpfen. Und ob ich dann Zweiter oder Dritter werde, also dass er nicht gefahren ist, finde ich wirklich des großen Trikots nicht würdig. Aber noch schlimmer finde ich es, hinterher im Ziel lächelnd irgendwelche Selfies mit anderen Fahrern zu machen und so zu tun, als hättest du gerade mal eben das Nachtour-Kriterium rund um Neuss. Als wärst du bei rund um Neuss Zweiter geworden, Erster. Und nicht beim Giro d'Italia. Nichts gegen Neuss. Aber, ne? Oder? Das fand ich so unpassend. Also da hätte ich dem
ja, als Team... Ja, das ist dann, also finde ich auch, ist dann irgendwo
respektlos.
Sage mal, der Größe des Rennens nicht angemessen,
ja.
Sich dann so zu verhalten. Also es ist ja eine gewisse Gleichgültigkeit, sage ich mal. Also das kam für mich so rüber, er sprintet da jetzt und macht dann ein Selfie mit irgendwie anderen Fahrern, als wäre ihm das irgendwie alles egal. So kam der Eindruck für mich rüber so ein bisschen.
Ja. Ich hoffe es sehr und dann, dass man es so ein bisschen auf die Jugend schieben kann, ne? 21 ist noch nicht so weit und so weiter und so fort. Okay, vielleicht muss man es so sehen. Vielleicht sind wir da schon zu alt oder ich zu alt und du zu professionell. Aber das fand ich wirklich sehr unpassend. Also und da dachte ich mir, mein Gott, der Roglic, die arme Sau, fällt zweimal und muss sich das mit angucken, dass jemand anderes den Titel sich holt, den er vielleicht gerne hätte und verliert und grinst in die Kamera. Also, ja. Oder ein Landa, meinetwegen auch der. Ah, ja, so ja, genug
der Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite natürlich auch das Team UAE Emirates an dem Tag auch nicht so stark, wie man es sonst schon beim Giro gesehen hat. Also ein Maika zum Beispiel, da hatte man noch gehofft, dass die dann vielleicht seine Helfer zurückkommen am Finestre nochmal oder kurz danach zumindest. Das habe ich mir während der Übertragung gedacht, dass er halt nicht fährt, weil er jetzt hofft, dass seine Teamkollegen zurückkommen und ihm dann das Loch nach zu Yates zufahren. Aber die waren ja völlig weg, also.
Ja, das habe ich aber, das wurde ja auch von den Moderatoren in der Übertragung mehrfach gesagt, ne? So, ja, das kann ja sein, dass sie warten, wann kommen die anderen, ne? Dann waren natürlich auch die Zeitabstände, habe ich gesehen. Habe ich ehrlich gesagt, vielleicht auch, weil ich habe nicht eine Sekunde gedacht, dass Rafael Maika und wer ist da noch gewesen? Adam Yates.
Ja, McNulty.
McNulty, genau. Dass die nochmal kommen, hatte ich irgendwie so unbegründet im Gespür, dafür kommt nichts mehr. Und, ich sag mal so, also hätte ich mehr gerne mal Mäuschen gespielt, wir mussten kurz unterbrechen, aber deswegen jetzt, ich glaube, wir waren stehen geblieben, ob die nochmal wieder, ich habe also zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass die nochmal rankommen, warum auch immer, war so ein Gefühl von mir, das wird nichts mehr, ja, alles cool.
Ja, und auf der anderen Seite hätte man damit gerechnet, frage ich dich jetzt mal, nach der Etappe des Vortages oder Etappe Nummer, weiß ich nicht, 16, dass Yates derjenige ist, der am Ende den Giro gewinnt.
Sagen wir einmal so, habe ich nicht in der Folge vom Donnerstag vorher gesagt, dass Del Toro nicht den Giro gewinnt? Okay, Yates habe ich jetzt nicht gesagt, das wollen wir auch ehrlich sein. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, dass er Vierter wird sogar nur oder so, irgendwie sowas. Insofern, nee, aber dass Yates es noch holt, ich glaube, ich freue mich jetzt im Nachhinein über seinen Sieg mehr so sehr. Das ist so sehr, Carapaz hätte ich es immer noch am meisten gegönnt, aber nee, wirklich nicht. Hättest du es noch für möglich gehalten?
Nee, also wie gesagt, da macht er nicht den Eindruck, also er machte den Eindruck einer Nummer 3 in der Rundfahrt eher. Also er war nie in der Lage, irgendwie Carapaz und Del Toro zu folgen bei deren Antritten. Aber vielleicht war das die bessere Strategie, statt an vielen Tagen viel rauszuhauen, alles für einen Tag aufzusparen.
Ja, so eine Eichhörnchen-Taktik vielleicht, ne? Oder auch so.
Also ist ja genau gegenteilig gefahren.
Er hat es genau anders gemacht.
Giro 2018, wo er jeden Tag Spektakel gemacht hat, ist er dieses Mal genau andersrum gefahren, hat sich total zurückgehalten. Den ganzen Giro über hat man ihn nicht gesehen Und an diesem einen Tag haut er alles raus und schlägt zu.
Aber sieh's mal an, also ich versuch's jetzt mal anders zu, er hat's auch genau anders gemacht als Del Toro und Carapaz. Und er ist eingestiegen auf Platz 21. Ne? Gut, das sagt jetzt noch gar nichts. Aber dann ist er 13, 12, eine ganze Zeit auf 11. Er war dann aber auch schon mal bei Etappe Nummer 14, 15, 16, war er schon auf dem zweiten Platz. Hat man wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen, weil einfach zu viel anderes drumherum war. Und hier ein bisschen Aufregung um Ayuso und da mal eine Etappe von Carapaz vielleicht gewonnen. Ne? Ist dann von zweiten auf den dritten, also hat sich da so quasi festgebissen auf dem Podium, unteres Podium. Aber auch alles immer unspektakulär. Keine Etappensiege, keine. Ich glaube, er war wahrscheinlich der, wie soll man sagen, energiesparendste, aber so. Weißt du, was ich meine? Wie wenn man so Sprit versucht, möglichst spritsparend Auto zu fahren.
Der ökonomische.
Ökonomische, das ist es, danke. Ich glaube, das war's. Also er hat einfach mit seinen Kräften am besten gehaushalten im Vergleich zu den anderen. Und vielleicht ist das gegen so explosive Fahrer wie Del Toro und Carapaz ja auch genau das Mittel, was man braucht. Vielleicht ist das auch die Blaupause für Vingegaard gegenüber Pogacar.
Ja, und absolut, wenn man mal die beiden Teams jetzt anguckt, ist das natürlich ein schwerer Schlag für UAE, sage ich mal. Gerade für die, sage ich mal, für die Moral von Visma ist es ein enormer Boost, die ja doch, sage ich mal, jetzt im letzten Jahr ordentlich auf den Deckel bekommen haben, bedingt durch viele Verletzungen von Wout van Aert, von Vingegaard, der zwar noch Zweiter dann bei der Tour geworden ist, aber doch einigermaßen handicapierter am Start war. Und jetzt dann hätten sie es wahrscheinlich selbst nicht ausgemalt, mit Simon Yates den Giro sogar zu gewinnen. Ich hätte auch eher gedacht, als der Transfer kam, na, ist ein super Transfer eigentlich, aber vielleicht dann doch eher Helfer Nummer 1 bei der Tour de France für Vingegaard, ja. Der letzte am Berg bei ihm. Ich meine, jetzt ist auch sein Start bei der Tour geplant, aber dass er ich hätte ihn für die Top 5 vielleicht vorgesehen beim Giro, aber dass er das gewinnt, hätte ich nicht gedacht, aber es scheint ihm diese Umgebung, neue Umgebung, nochmal ein Teamwechsel mit 32 Jahren, also ist jetzt auch schon in einem Alter, sage ich mal, wo er nicht mehr 10 Jahre jetzt noch auf dem höchsten Niveau vor sich hat.
Aber so zwei, drei gute Jahre, da traue ich ihm durchaus noch zu. Also vor allen Dingen, wenn er jetzt diese Leistungen bringt.
Auf jeden Fall, und es hebt ihn in einen elitären Kreis von wenigen Fahrern, die aktuell aktiv sind, die zwei verschiedene Grand Tours gewonnen haben. Mhm. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es überhaupt mehr als 5 sind. Roglic, wen haben wir noch? Pogacar.
Sergi? Nee, der hat nur die Tour gewonnen, ne?
Nur die Tour gewonnen. Bernal hat den Giro und die Vuelta gewonnen. Also da gibt es aktuell tatsächlich nicht viele Fahrer. Also er hat die Vuelta ja 2018 gewonnen, Simon jetzt schon. Es liegt schon lange zurück, aber ja, jetzt hat er den Giro für Visma gewonnen. Und wenn man das auch mal so die Teams gegenüberstellt und vergleicht, ich meine, UAE hat außer mit Pogacar mit niemandem eine Grand Tour gewonnen. Mhm. Und Visma hat mit Roglic den Giro und die Vuelta gewonnen, mit Vingegaard die Tour gewonnen, mit Yates jetzt den Giro gewonnen. Also da sieht man, ist für mich schon so ein bisschen, dass die doch enorm versiert sind, was das Taktische angeht.
Und man hat auch das Gefühl, dass es alles Fahrer, also das ist jetzt auch von mir nur so dahergesagt, oder das ist nichts, was man messen, das oder meine Aussage beinhaltet einen Wert, den man nicht messen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so, die und das ist jetzt wirklich schwierig über einen Grand Tour-Sieger zu sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles Fahrer sind, die nicht so die die absolute Super-Endklasse sind, wie es ein Lance Armstrong war, wie es ein Pogacar war, wie es vielleicht ein Eddie Merckx sind, so die ganz, ganz kurz davor sind, aber dafür auch irgendwie so Mannschaftstypen sind. Weißt du, wie ich das meine? Das so, man hat bei UAE hat man diesen Stern Pogacar, der über allem steht, dann hat man dieses Supertalent Del Toro, diesen etwas schwierigen Charakter, aber auch Superfahrer Ayuso, aber da, und dann dahinter so ein Maika zum Beispiel, ne, und die ganzen Helfer. Aber da ist irgendwie, und bei Jumbo, da denkt man immer noch mehr so, das ist ein Kollektiv oder das ist eine Mannschaft oder das ist ein Team. Da hat man irgendwie noch das Gefühl, dieses Miteinander wird mehr gepflegt. Kann natürlich absolute Meinung von mir. Also das kann man ja auch gar nicht beschreiben in Zahlen.
Ja, aber ich finde, da würde ich zustimmen. Also ich finde, bei Visma ist die Hierarchie besser gegliedert als beim Team UAE. Also da fehlt, klar, du hast den alles überragenden Fahrer Tadej Pogacar, aber dahinter hast du halt irgendwie ja viele Top-Talente und richtig starke Fahrer zusammengekauft, aber nach einem richtigen Schema, sage ich mal, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, welche Mannschaft brauchen wir von den verschiedenen Fahrertypen, also richtig starke Rolleure und welche fürs hügelige Terrain und Bergfahrer, dass sich da jemand hingesetzt hat und da wirklich akkurat einen Plan ausgearbeitet hat, macht für mich nicht so den Eindruck, vor allem auch, ja, vielleicht auch von den Charakteren, die da nicht gut teilweise zusammenpassen, siehe letzte Tour de France, Ayuso, Tadej Pogacar. Das ist doch bei Visma, macht es einen viel harmonischeren Eindruck und da würde ich auch vor allem nochmal Wout van Aert hervorheben.
Genau, den wollte ich jetzt gegenüberstellen mit jemand anderem noch.
Weiß ich schon, was du hinaus willst.
Ja? Wen meine ich denn auf der UAE-Seite?
Also auf der UAE-Seite, ja. Ich meinte eigentlich noch einen anderen Vergleich, aber dann erzähl du erstmal, wen du von
also, ja, aber ich wollte, das, genau, das, also ich habe auch gerade gedacht, so den Vergleich von zwei wirklich Top-Fahrern und Wout van Aert in der Rolle des Giros jetzt so Top-Helfern, einmal Wout van Aert und Rafael Maika. Die sind, also wenn man Wout van Aert mit seinen ganzen Qualitäten und all seinen Siegen und alles, was er schon gemacht hat, mal nur auf diese Rolle beim Giro des Helfers mehr oder minder reduziert und Rafael Maika, der auch ein fantastischer Helfer ist, dann hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die Rolle von Wout van Aert bei Jumbo-Visma viel mehr geschätzt wird, viel mehr zumindest dringt es so nach außen oder viel mehr herausgehoben wird. Es wird viel deutlicher als Rafael Maika, der wahrscheinlich über die Jahre, wie alt ist der jetzt? Der dürfte doch auch Mitte 30 sein, schätze ich mal ganz einfach.
35, glaube ich, ja.
Ja. Der ja in den ganzen Jahren immer und überall als einer der großartigsten Helfer überhaupt angesehen wird. Vielleicht eher ein stiller, ruhigerer Typ, auch im Vergleich zu einem Wout van Aert. Aber der irgendwie vom Team UAE auch nicht so, ich weiß nicht, ob er da die Wertschätzung zumindest nach außen dafür erfährt, was er da macht und wie gut er wirklich ist und was er da leistet. Also ich würde die beiden einfach mal so gegenüberstellen als Pole, die wirklich für ihre Mannschaft immens wichtig sind, aber man bei dem einen das Gefühl hat, der macht da seinen Job und den macht er sehr, sehr gut und bei dem anderen, der lebt halt das Jumbo-Ding da.
Ja, wobei die natürlich schwierig, also von den Qualitäten her schwierig zu vergleichen ist.
Ja, ganz andere Fahrer, aber ich glaube so für die Wichtigkeit des Teams, wahrscheinlich ist Wout van Aert noch mal ein bisschen wichtiger jetzt über die Rolle im Giro hinaus, aber jetzt bei diesem Giro. Aber ja, jetzt kommst du wolltest auch auf Wout raus.
Ich wollte eigentlich den Vergleich nochmal ziehen von Wout van Aert zu Mathieu van der Poel, wo ja alle eigentlich, wenn du rein auf das Palmarès guckst von den beiden, wer hat die größeren Rennen gewonnen, ist eigentlich klar, dass Van der Poel da mittlerweile uneinholbar vorne ist, aber was den Wert für den Radsport und das Team angeht, muss man schon sagen, dass Wout van Aert da nochmal da eigentlich die Nase vorne hat, weil er hat für Vingegaard damals die Tour mehr oder weniger gewonnen gegen Pogacar. Erinnern sich viele noch daran, als er da in Otakam mit Vingegaard Pogacar vom Rad gefahren hat zum Beispiel. Und jetzt hatte er im Prinzip den Löwenanteil daran, dass Yates diesen Giro gewinnt. Und sowas, ja, kann vielleicht Mathieu van der Poel von seinen Qualitäten her auch nicht, sage ich mal. Also ist Wout van Aert am Berg halt einfach nochmal besser, dass er so als Relaisstation dienen kann. Und zum anderen hat natürlich Van der Poel so jemanden nicht im Team. Der hat da noch ein bisschen andere Qualitäten. Der fährt oft die Sprints für Jasper Philipsen an, was er bei der Tour de France auch schon sehr gut gemacht hat. Aber auch das hat ja Wout van Aert bei diesem Giro bewiesen, dass er auch in dieser Rolle als Anfahrer der Beste eigentlich
Ja.
ist für Olaf Coy.
Ich hasse diesen Satz, aber er ist das Schweizer Taschenmesser unter den Helfern, sie nur dann überall verwenden. Und ja, ich muss zugeben, dass ich Anfang des Jahres und was er da alles abgeliefert hat und wo er Pech hatte und so weiter, wirklich Wort von Art fast abgeschrieben hätte. So nach dem Motto, okay, er hat uns so fantastische Jahre beschert und hat uns so tolle Leistungen gebracht auf allen möglichen Terrains, in allen Disziplinen und. Vielleicht ist jetzt auch, hat er einfach sein Glück aufgebraucht, sein Fortunen verspielt und kommt jetzt in die Jahre, wo es dann besser ist, vielleicht zu sagen, vielleicht höre ich jetzt auch so langsam auf, um gut abzutreten, anstatt jetzt nochmal so 2, 3 Jahre hinten dran zu hängen, jetzt eher schlecht werden. Und da lag ich komplett falsch. Also vielleicht ist es auch nötig, dass er jetzt diesen Wandel von dem Siegertypen zum nur noch Mannschaftsfahrer macht und damit dann auch gut fährt. Also glaubst du, er wird noch mal diesen Zeitfahrsieg rausholen? Also noch mal so, wie war das eine Jahr? Da hat er doch innerhalb von 3 Tagen Massensprint, Zeitfahren und Bergetappe. Das ist ja auch was für die Geschichtsbücher. Glaubst du, so etwas werden wir noch mal sehen? Ich glaube nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Ich bin froh, dass ich beim Einmalen dabei war.
Also für mich machte das so den Eindruck, dass Wout van Aert noch nicht bei dem wieder angekommen ist, wo er mal war und jetzt langsam erst auf dem Weg wieder dahin ist.
Aber glaubst du, das ja, aber
Ich
glaubst du,
träume das schon so, also
es?
dass er nochmal auf dem Niveau fährt, wie er 2021, 2022 war.
Es würde mich wahnsinnig freuen. Mir fehlt der Glaube allein. Andererseits, ich lag ja auch Anfang des Jahres schon dann damit falsch, dass ich gesagt habe, ah, so langsam müssen wir uns vielleicht auch daran gewöhnen, dass er nichts mehr bringen kann, im Sinne von, also nicht mehr so weit vorne mit dabei ist, wie er es mal war und so. Habe ich mich auch vertan. Interessante Frage. Und wo wir jetzt, also wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz das Ding zumachen, weil wir sind jetzt schon bei so ganz anderen Themen eigentlich. Am nächsten Tag hat man noch mal dem Papst Hallo gesagt, hat gesagt, Tach, wir sind Radfahrer, du bist der Papst, tschüss, schönen Tag noch, wir fahren durch deine Gärten, dürfen hier kurz durch. Wie fandest du das?
Ja, unabhängig davon, wie man, sage ich mal, zu der Institution steht, denke ich doch, dass das für viele Fahrer im Peloton ein ganz besonderes Erlebnis war, weil Radsport, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt was mit Glauben zu tun hat, aber doch in gewisser Weise, ich mir vorstellen kann, viele Fahrer daraus viel Kraft ziehen und hoffen, dass sie nicht stürzen und wenn sie gestürzt sind, wieder gesund werden. Und gerade bei den südamerikanischen Fahrern habe ich oft das Gefühl, gerade so ein Fahrer wie Bernal, der den Papst ja auch schon mal ein Rad geschenkt hat,
Finde ich immer noch lustig.
Da merkt man doch schon, dass die extrem gläubig sind und dass das für die eine ganz besondere Ehre war, da nochmal da jetzt den Papst persönlich getroffen zu haben. Ich fand das eine gute Sache, gerade für die Fahrer. Und es gab ja auch, sag ich mal, schöne Bilder fürs Publikum zu sehen. Ja.
Also ich habe manchmal, nee, ich habe oft ein Problem damit, wenn sich irgendwelche Institutionen, meistens auch so also staatliche Organisationen, mit Sportstars schmücken. Egal, also egal welche. Also wenn da jetzt irgendwo in Budapest der Staatspräsident dann damals, was war es denn, auch den Giro auf den, weißt du, wenn sich dann so ein, was auch immer, das muss jetzt ja noch nicht mal das sein, das kann auch Wirtschaft so, egal. Aber ich fand das jetzt auch, ich dachte auch vorher, mein Gott, muss das jetzt sein? Die hatten, die wollen da, da will auch keiner hin. Ich gebe dir recht, ich dachte auch so, ja, okay, für den Lateinamerikanern vielleicht, sehr katholischen Ländern noch, kann ja sein. Ich fand das jetzt aber durchaus, also fast so ein bisschen, also wie der ältere Herr in diesem weißen, ich muss mich dann immer dran erinnern, für wie viel Leid die auch verantwortlich sind, weil sonst fand ich das ganz possierlich, glaube ich. Irgendwie possierlich war das Wort, was mir in den Sinn kam. Ne? Der hat ja auch den ganzen Tag was anderes oder vieles zu tun, dass der sich dafür auch die Zeit nimmt. Ja, und dann mal ein bisschen durch die Gärten erfahren. Hat mich gewundert eigentlich, dass das nicht schon mal passiert ist, weil weißt du, dass es das noch nie gab. Weil es liegt ja eigentlich so, ist ja eigentlich so
Naja gut,
offensichtlich.
also ich meine, der Giro ist in den letzten Jahren ja erst wieder vermehrt in Rom zu Ende gegangen.
Ja.
Und vorher hattest du halt oft wechselnde Zielorte, also auch Mailand, Brescia, Turin. Also sie waren jetzt gar nicht mal in der letzten Zeit so oft in Rom als Zielort, und da bietet sich das dann natürlich an, da im Vatikan mal vorbeizufahren und dem Papst Hallo zu sagen. Aber in der Vergangenheit war das doch nicht so oft der Fall.
Ja, eigentlich komisch, aber ja. Du erinnerst dich natürlich, wie, als wenn es gestern gewesen wäre, wie damals noch 2002 der Giro d'Italia auch durch Deutschland gefahren ist. Und wo hat man natürlich in Köln gestartet? Vor dem
Am
Kölner
Dom.
Dom natürlich, vom Wein. Also im Prinzip haben wir hier vorgelebt, was jetzt da adaptiert wurde. Ne, das muss man ja auch mal sagen. Also eigentlich war das ein Kölner Ereignis da.
Ja, die sind damals nach Belgien rübergefahren, hä?
Das weißt du wirklich noch auswendig? Mein Gott. Das ist, ich war damals an der Strecke und hab's gesehen.
Hm.
Mit dem Wissen von heute wäre ich wahrscheinlich lieber zum Start direkt gegangen, und ich hätte nicht auf der Aachener Straße gestanden und hätte Mario Cipollini an mir vorbeifahren sehen. Aber nun gut, hinterher ist man immer klüger. Und in der Tat sind sie dann von Groningen nach Münster, dann rüber nach Köln, also dann Transfer nach Köln und von Köln nach Arns. Gewonnen damals von Stefano Garzelli. Nun ja. Okay, dann war noch Zielsprint, gab es natürlich in Rom auch. Der wurde dann auch noch vom Team Jumbo gewonnen. So als kleines, wie soll man sagen, Sahnehäubchen von Olaf Keul. Und dann war das Ding vorbei. Irgendwie, ich dachte, da wollte ich noch mal kurz drauf hinaus. Das hatte ich dir auch geschrieben bei dieser Etappe zum Finisterre. Ich habe schon ein bisschen bedauert, dass Roglic nicht noch dabei gewesen wäre. So ein Dritter im Bunde, der vielleicht von vier noch die Chance gehabt hätte, aufs Podium zu fahren, der hätte vielleicht noch den initialen, also muss nicht Roglic sein, aber irgendjemand oder ein Lander hätte das ja auch sein können auf Platz vier. Der hätte vielleicht nochmal einen Unterschied gemacht in diesem Szenario.
Ja, das kann sein. Also vielleicht wäre er auch selbst weggefahren. Aber ich glaube, wenn da jetzt noch einer, auch vielleicht nur einer oder zwei noch von den guten Klassementfahrern dabei gewesen wären, dann hätte sich die Situation vielleicht für, hätten sie die Situation vielleicht für Del Toro neutralisiert.
Du meinst, also, aber wenn ich auf Platz 4 bin und dann fahren Del Toro und Carapaz los, dann hänge ich mich ja nur ran. Also weiß ich, oder wie stellst du das vor? Also Yates fährt weg, ich bin, sagen wir mal, Roglic auf 4. Ne, der wäre
Ja.
jetzt noch mit so 20 Sekunden hinter Yates. Meinst du, wenn Yates weggefahren wäre, dann wäre ein Roglic ihm hinterhergestiefelt? So nach dem Motto, okay, das ist jetzt mein Ticket noch aufs Podium? Oder den möchte
Ja,
ich noch
warum
ein.
nicht? Also, der hat ja erstmal das Nahziel, dann von Platz 4 auf Platz 3 zu kommen. Und wenn Platz 3 wegfährt, dann ist der, also das hören dann die Zuschauer und Fans immer nicht gerne, dass dann der Vierte dem Dritten nachfährt, aber das ist halt leider oft die Realität.
Ja. Ja, aber das, also da tat es mir wirklich leid, dass ein Roglic, Lander hatte ich schon so ein bisschen ausgemacht, aber dass ein Roglic nicht mehr die Möglichkeit hatte, da noch mitzufahren, ne? Dass die Stürze, die im Laufe des Giros ihn einfach langsam kaputt gemacht haben, ja, dazu geführt haben.
Ja, also
Bernal?
die beiden großen Favoriten, Ayuso auch, ist dann ja, das war auch ja so ein, sag ich mal, schleichender Niedergang während dieses Giros. Wir hatten es schon, glaube ich, erwähnt, dass er dann mit einem Bienenstich auch noch der arme Kerl aussteigen musste. Sah dann so ein bisschen aus wie Jonathan Waters mal.
Ich musste ja an den Sektkorken im Auge darin denken.
An Girmay, ja.
Ja.
Ja, das war ähnlich. Aber es war natürlich extrem bitter, dass er da aussteigen musste. Aber von den Zweien, die man vor dem Giro so überall gesehen hat, ist letzten Endes keiner durchgekommen.
Ja, aber das spricht ja auch dafür, dass das irgendwie die Rundfahrt war mit den meisten Überraschungen. Also weißt du, das war wirklich eine, wenn man sich jetzt mal einfach nur anguckt, wen haben wir getippt und wie ist es ausgegangen? Also so schlecht waren wir, glaube ich, selten zuvor. Und aber jetzt auch nichts, wo wir was für konnten, ne? Also wer konnte, okay, Martinez habe ich mich vielleicht ein bisschen vertan, könnte man auf die Idee kommen, ne? Aber dass ein Landa rausfliegt, dass ein Ayuso rausfliegt, das war ja wirklich nicht vorhersehbar. Aber es war von Also wann kannst du dich erinnern, also du kannst dich wahrscheinlich erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal eine Rundfahrt insgesamt von Anfang bis Ende so spannend war, dass wir am letzten Tag nochmal so einen Führungswechsel haben. Also ich fand es ein Giro, also ich befürchte, dass wir die spannendste Rundfahrt des Jahres schon gesehen haben.
Ja, muss man, lässt sich schwierig sagen, aber.
Ja, ja, natürlich, überhaupt nicht sagen.
Der Giro 2023, sage ich mal, war ja auch ähnliches Drama in dem Bergzeitfahren zwischen Roglic und Geraint Thomas, als sich das da entschieden hat. Ja. Natürlich auf einer anderen Ebene, sage ich mal. So ein Zeitfahren ist noch was anderes als eine Straßenetappe.
Ja.
Oder die Vuelta 2023, wo Sepp Kuss als Ausreißer am Ende von diesem drei Jumbo-Fahrern gewinnt, wo man auch immer darauf gewartet hat, dass er einbricht. Aber
das ist eine andere Spannung, finde ich. Das ist
ja.
Oder
der ganzen Dramaturgie her vielleicht dann ja eher auch, ja, muss man lange zurückdenken. Also die Tour de France 2020, klar kannst du auch sagen, da hat Tadej Pogacar das im letzten Zeitfahren gedreht, aber damit hat ja niemand gerechnet. Das war so überraschend. Ja, und jetzt war es halt wirklich so dicht beisammen. Da kann ich mich nicht dran zurückerinnern in den letzten Jahren. Das ist mal
und so das ist ja einer der entscheidenden Faktoren, dass es so lange so dicht beisammen war, dass selbst eine Etappe, wo nichts passiert, wie nichts passiert ist übertrieben, aber die Etappe Nummer 20, die jetzt, 19, du weißt halt jeden Morgen, wenn du dir das anschaust, nochmal guckst, alles klar, das passiert heute, die haben, du hast es selten, die Situation, dass du gesagt hast, ach komm, heute kannst du knicken, heute Abend brauchst du nicht 1,5 Stunden freinehmen, um nochmal nachzugucken. Weil es war immer potenziell Gefahr und selbst bei den Etappen, wo ein gewisser Experte Goldmann mir gesagt hat, das passiert heute nichts, musste er zurückholen, weil dann auch auf einmal doch Alarm war. Also es war ein Giro, der sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Darauf bin ich am Ende des Tages eigentlich fast nur hinaus.
Ja, für die Organisatoren natürlich eine tolle Sache. Gibt ihnen letzten Endes recht, auch was den Parcours angeht, dass man die dritte Woche, die ganzen Highlights in die dritten Woche im Prinzip reingesetzt hat und die jetzt aber nicht, wie es auch schon mal der Fall war, mit 5 Bergankünften oder 4 Bergankünften vollgepackt hat, sondern dann doch oft noch nach dem letzten Berg entweder eine Abfahrt oder einen nicht so schweren Berg nach einem schweren vorletzten Berg. Also ja, hat ihnen dann letzten Endes recht gegeben.
Was halten wir denn jetzt so insgesamt von dem Red Bull-Kilometer?
Nichts.
Nichts?
Also, was soll man davon halten? Das ist einfach eine gesponserte Wertung.
Naja, also ich dachte zwischendurch mal, so schlimm ist es ja gar nicht, als hier die eine Nummer war, wer war das denn? Also das, wo man den Eindruck hatte, das animiert schon das Rennen, aber das war, glaube ich, mal ein oder zwei Etappen, wo ich das Gefühl hatte, Entschuldigung, ich will furchtbar gehen, ich weiß gar nicht warum.
Also wir hatten ja was Ähnliches auch schon mal bei der Tour de France, wo es diese Bonussekunden immer gab. Und das war auch so ein Jahr am Anfang ein bisschen gehypt. Und dann kam es halt immer so ein bisschen drauf an, wo die auch dann waren. Also teilweise.
Welche Ausreißer unterwegs waren, ja.
Ja, genau, haben dann halt einfach die Ausreißer, die mitgenommen oder die Klassementfahrerteams haben halt einfach einen aus dem Team, einen Helfer attackieren lassen, damit der Konkurrent die Sekunden nicht bekommt, weil der eigene Kapitän dann nicht Kräfte verschwenden wollte, um zu sprinten.
Ja, also so richtig, richtig durchgesetzt hat sich's nicht. Also ich dachte zwischendurch mal, ach, es ist ja doch ganz nett, aber ich glaube, das Geld wird man sich in den zukünftigen Jahren auch sparen und dafür vielleicht in einen weiteren Sport wie Kanusport oder so einsteigen.
Sponsoren.
Apropos Kanu.
fand ich dann noch eine relativ witzige Szene bei der Siegerehrung in Rom, als dann Simon Yates da diese ganzen Ehrungen und Preise entgegengenommen hat. Da hat er auch irgendwie so ein, sag ich mal, großes rosa Trikot, sag ich mal, bekommen, wo einer der Hauptsponsoren natürlich diese, ich glaube, es ist Männerunterwäsche.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
drauf ist vorne und hatte das dann einfach seine ganzen Preise nach und nach alle abgestellt auf dem Podium irgendwie. Und da war dann noch so ein Vertreter von diesem Hauptsponsor jedenfalls und der hat dann noch schnell vor jetzt dieses Trikot wieder gerade gedreht, so auch, dass dann das Sponsorenlogo schön in der Kamera zu sehen ist.
Ja, Sales-Drohne, ne? Der macht nur seinen Job, der arme Mensch. Aber ja, das, ich habe da mir das ehrlich gesagt an dem schönen Tag, ich weiß gar nicht mehr, was an dem Sonntag war, gespart dann mit der Zeremonie und so weiter. Ich fand schön, dass er Adam dann mit rosa Brille unterwegs war. Ich hätte gerne mal in seinen Kopf geguckt am Fenster von Adam Yates. Glaubst du, also ich hätte nicht in seine Haut stecken müssen, wenn ich der letzte Helfer bei Del Toro gewesen wäre, weil ich meine, natürlich gehört deinem Team die absolute Loyalität. Wie heißt das hier? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Aber andererseits seinem eigenen Bruder hinterherfahren, auch nicht so, also auch keine coole Situation, oder? Er war vielleicht gar nicht so froh, dass er, gar nicht so unglücklich darüber, dass er schon weit genug abgeschlagen war, um nicht einzugreifen.
Eben, hat an dem Tag ja keine Rolle gespielt, weil, ja, ich weiß nicht, was da genau die Gründe waren. Wahrscheinlich hat er einfach nicht die Beine gehabt, um da noch wirklich seinem Kapitän helfen zu können.
Oder die UAEs haben gesagt, auf den verlassen wir uns heute mal lieber nicht. Von beiden Seiten fände ich das absolut verständlich. Also hat ja auch vielleicht nicht unbedingt jeder damit gerechnet, dass es zu dieser Situation kommt. Nun ja, also Giro 23, du hast eben zweimal über 23er Rundfahrten gesprochen, deswegen habe ich 23 noch im Kopf. Giro 25 mit einem, wie ich sagen würde, absolut berechtigten Sieger, würdigen Sieger, jemand, der sich das erarbeitet, verdient hat, alles richtig gemacht hat und das Team Jumbo auch. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen mit Sieg von dem Team, Wout van Aert, die ja tollen Job erledigt hat, also alles richtig gemacht. Ja, und traditionell ist ja nach dem Giro vor der Tour, also geht bald los.
Ja, die zweite Grand Tour des Jahres wartet ja schon. Oder
wie lange ist denn
schon?
Noch?
Es sind jetzt noch rund 4 Wochen zum Start.
Vielleicht kurz noch, ich glaube am kommenden Wochenende, wann fängt am kommenden Wochenende, fängt Dauphiné an? Ne? 8. 6. Wie viel ist heute denn eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Der 5. am Sonntag fängt es an.
Mhm. Tja, da bin ich im europäischen Ausland und kann mir leider nichts angucken. Obwohl, da wird es vielleicht, muss ich mal überlegen, ob ich einen Computer mitnehme. Wenn Discovery Plus auch im Ausland guckt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Na, egal. Da sind dann alle Großen am Start. Also ich war ein bisschen verwundert, du hast es mir eben kurz vor der Sendung erst im Vorgespräch gesagt, weil das war mir nicht bewusst, dass Mathieu van der Poel auch fahren kann. Der hatte sich ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, beim Mountainbike fahren, kurz mal ein bisschen die Knochen verdreht, aber es geht wohl schon. Evenepoel, Vingegaard, ein gewisser Pogacar. Wen haben wir denn da noch so eigentlich? Ich habe mich hier ein bisschen verklickt gerade.
Ja, aus deutscher Sicht vielleicht interessant, Florian Lipowitz.
Ah ja, genau.
Die Mannschaft Red Bull. Enric Maas ist am Start.
Der hat jetzt auch seit hatten wir schon gesprochen, dass er seinen Vertrag irgendwie bis ins Jahr 2038 verlängert hat oder so, irgendwie so um den Dreh rum?
Ja, wobei da gab es Gerüchte, dass er ein Angebot von Wismar gehabt haben soll, wo es dann aber auch wieder Gerüchte gab, dass dieses Angebot wohl nur Fake war und ihm Movistar daraufhin einen neuen Vertrag gegeben hat.
Mhm. Komisch.
Was davon jetzt letzten Endes der Wahrheit entspricht, keine Ahnung.
Mhm. Ja, wen haben wir denn noch so, der da so teilweise in die
Rodriguez.
Mannschaft... Ich gucke gerade so bestimmte Teams mehr an, ob ich... Rodriguez, ein Vinokurov. Finde ich immer noch komisch, den Namen dann da so zu lesen. Irgendwie so. Evenepoel, Vingegaard hatten wir schon erwähnt, Jorgensen, Kampenaerts. Ja, aber.
Also ich freue mich darauf, dann Vingegaard und Pogacar und Evenepoel im, sage ich mal, in diesem Dreikampf mal zu sehen. Bin gespannt, ob da wirklich alle drei schon die Karten auf den Tisch legen oder ob das ein bisschen gepokert wird. Bei Vingegaard und Pogacar ist ja ganz spannend gewesen, dass die beiden Teams so ein bisschen jetzt im Vorfeld so Pfeile gegeneinander so hergeschossen haben. Also Wismar hat gesagt, Vingegaard ist besser als letztes Jahr irgendwie und UAE jetzt wieder gekontert, wir haben vor niemanden Angst. Also da wird schon verbal so
geklappert.
dieses Duell aufgebauscht.
Ja, ich bin auf Nils Pollitt ehrlich gesagt gespannt. Also ich habe jetzt, das klingt jetzt schon, als wäre ich irgendwie stalkingmäßig unterwegs. Es ist aber definitiv nicht. Ich habe ihn ja mal hier, dachte ich, das hier erzählt, ich glaube schon, oder? Dass ich ihn getroffen hatte. Und da habe ich mir seine Trainingsdaten, also so ein paar, die Strecke, die er da gefahren ist, da waren schon so manche Comps dabei, die er da sich geholt hat. Der scheint wirklich, wirklich gut in Form zu kommen und könnte auch da einer der entscheidenden Helfer natürlich werden für Tadej Pogacar. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass die schon die Karten voll auf den Tisch legen. Sowohl Pogacar als auch Vingegaard nicht. Ich bin ein bisschen froh. Froh ist... Also ich finde gut, dass die beiden zueinander ja anscheinend ein Verhältnis haben, was nicht von so böser Rivalität geprägt ist. Also sie sind nicht so böse zueinander. Das finde ich ganz gut, wenn die Teams da jetzt schon ein bisschen so in den Fall eine in die andere Richtung und hin und her, dass zwischen den beiden alles gut ist, weißt du? Ich finde es sonst so unschön. Ich finde ja gerade am Radsport so schön, dass es eigentlich eher so eine gesunde Konkurrenz und nicht eine böse Konkurrenz hat. Insofern, ja, bin ich mal gespannt.
Aber das ist interessant, ansonsten gehen sich ja die Tour-Favoriten häufig aus dem Weg im Vorfeld, also man sagt halt, schickt den einen bewusst zur Dauphiné und den anderen bewusst zur Tour de Suisse, aber in diesem Jahr ist es halt komplett mal anders.
Ja, ist das in den letzten Jahren auch schon immer so gewesen? Also hat sich das nicht so ein bisschen gewandelt, dass mittlerweile die Tour de Suisse nicht mehr so die Bedeutung hat, die es immer damals, also wir reden ja von der guten alten Zeit vor 25 Jahren, aber wie es damals war? Oder ist das nur so ein Eindruck, den ich jetzt
ich oberflächlich habe? Ich glaube, in den letzten Jahren war es ja teilweise auch oft so, dass Tadej Pogacar gar nichts von diesen Rennen gefahren ist, sondern die Slowenien-Rundfahrt auch oft im Programm hat. Also letztes Jahr sowieso hat er den Giro gefahren. Da war er da komplett raus, was das Thema Dauphiné angeht, im Jahr davor, 2023. Ja, da ist er ja verletzt gewesen nach Lüttich-Bastogne-Lüttich und hat dann nur die nationalen Meisterschaften gefahren. 22, schaue ich jetzt auch gerade nochmal, da ist er, wie gesagt, also die Slowenien-Rundfahrt als Vorbereitung gefahren, nicht die Dauphiné. Und 21, ich glaube 21 war das, ne, auch da ist er die Slowenien-Rundfahrt gefahren, also dieses Kriterium du Dauphiné und er sind bis dann, sind sich noch nicht so häufig begegnet.
Ja, sind wir mal gespannt. Wer denkst du, also was denkst du, wie es ausgehen wird? Wer soll es machen?
Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, ja. Pogacar setzt sich durch.
Ich glaube es auch. Und ich glaube, Teil des Ganzen wird auch sein, dass Vingegaard noch nicht die Karten so sehr. Ich glaube, es fällt einem. Und das finde ich durchaus einen sympathischen Zug. Ich glaube, es fällt einem Pogacar schwerer, sich zurückzuhalten. Weißt du, wie ich das, ne? Also der hat einfach so viel Spaß daran und vielleicht nicht diese, wie soll man sagen, dieses Kalkül dabei, zu sagen, ey, ich gehe hier nicht tiefrot, ich bleib jetzt hierbei und dann, ich muss nicht die Dauphiné gewinnen, das Gewinnen der Tour ist mein Ziel und nicht der Dauphiné. Andererseits wäre natürlich auch, wenn Vingegaard jetzt einen Pogacar in Grund und Boden fahren würde. Also ich glaube, wenn ich so ein Jumbo-sportlicher Leiter wäre, wie viele Etappen, das sind 6 Etappen, glaube ich, ne? 6?
8?
Oh, warte, ist das mehr geworden? Oder ist das meine Erinnerung mal wieder? Ich würde mir vielleicht, okay, ein Zeitfahren an 4. Ich würde mir vielleicht so die letzte Etappe oder so ein, ich würde mir als Jumbo-Teamleiter so eine Etappe raussuchen, wo ich versuche, Pogacar richtig kaputt zu machen. Also so richtig viel einzuschenken. Egal, ob ich das Ding gewinnst oder nicht, aber dann so einmal so eine Machtdemonstration, dass man dem Gegner so ein bisschen, ja, doch im Ungewissen lässt, würde ich nicht sagen, aber, So. Ja, du weißt, was ich meine.
Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, also es ist nur so eine Theorie, dass Pogacar halt doch sehr von seinem Ehrgeiz getrieben ist und dieses Rennen auch dann unbedingt mitnehmen möchte und da schon alle Karten auf den Tisch liegt. Und das, so wie ich sie einschätze, wissen wir, dieser Bike eher strategisch an das Thema rangehen und vielleicht auf einer Etappe mal was ausprobieren, als so eine Art Generalprobe, wie sie Pogacar bei der Tour de France auch angreifen können. Und würde mich nicht wundern, wenn man auf dieser Etappe 7
ja, die habe ich auch gerade, genau, die habe ich offen.
beispielsweise sie da eine Taktik probieren, dann hinterher auch bei der Tour de France sehen wird.
Ja, Kurz zur Erläuterung, weil ich habe das vor mir gerade, Etappe Nummer, was war es jetzt, 7, ne? Besteht im Prinzip aus 2 Ortskategoriebergen, die ab Start fährt der erste Ortskategorie hoch, direkt runter. Unten im Tal dreht man sich fast, also man könnte fast denken, die drehen sich rum und fahren den Berg von der anderen Seite wieder rauf, um dann von dem zweiten Ortskategorie wieder runterzufahren und dann das, was ein Roller, was man als Rollerberg bezeichnen würde, relativ, wie viele Kilometer sind das noch? Boah, 25, schätze ich mal. Irgendwie in die 10. Egal. Also nochmal einen längeren, etwas flacheren Anstieg hoch. Insgesamt also eine Etappe, die wirklich sehr, also kann man sich vorstellen, dass es da sehr animiert abgeht. Und ja, ne, der holt sich, Vingegaard holt sich genug Rückstand bei den Etappen davor, dass man vielleicht auch oder so 2 Minuten, 2,5 Minuten und da attackiert man dann mal, um Pogacar auch so ein bisschen zu sticheln und zu reizen und wirklich dann ist alles da auf eine Karte setzt. Und wenn es dann am Ende zu einem Sieg führt in der gesamten Rundfahrt, ja, okay, super, dann nimmt man das mit, aber ansonsten, ja, Taktik ausprobieren, ne, und zu gucken, wie stark ist er wirklich, wenn man mal richtig reinhaut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und die Etappe 7, ich dachte schon vorher vielleicht die Etappe Nummer 6, weil das ja schon dann auch so eine, ich sag mal, so eine Etappe 6, die sieht man ja häufiger dabei Grand Tour, ne? Das ist ja im Prinzip eigentlich eine Bergankunft mit 2 Anstiegen, aber nee, war das 6? Die wird 6 wird wahrscheinlich ein bisschen zu leicht sein, aber die Etappe Nummer 8 auch. Nee, es kann nur 7 sein. Das sah gerade eben in der anderen Darstellung, die ich hatte, ein bisschen anders aus. Ja, Etappe Nummer 7 wird zu beobachten sein. Wann ist das? Am Samstag wahrscheinlich, ne? 14. Juni. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Entschuldigung, wenn ich jetzt mit diesem lauten Ausruf jemanden geweckt habe, dann würde ich sagen, machen wir hier dicht. Ich bedanke mich bei dir für die schöne Giro-Begleitung. Die ist ja ein bisschen anders gelaufen als zuletzt, aber auch anders ist schön. Und freue mich gemeinsam mit dir auf die Dauphiné, würde ich jetzt einfach so sagen. Bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für die immer Unterstützung, für das Hören. Danke für den Kommentar. Da wurde auch gesagt, na, die letzte Folge hätte man das noch so machen müssen. Ja, aber du musst... man muss auch immer so ein bisschen bedenken, wir machen das ja auch aus Spaß, also ne, dass wir miteinander sprechen. Wir sprechen ja so, wie wir sonst auch über die Grand, den Radsport sprechen. Und das haben wir einfach nur aufgenommen und dann auch rausgebracht. Also die Umstände beim Giro waren dieses Jahr ein bisschen anders bei uns persönlich und deswegen konnten wir nur so aufnehmen. Und ja, aber wir haben ja eine Prognose gegeben, auch für die letzten 2 Etappen, was passieren könnte, und dementsprechend hatte das ja vielleicht auch so seinen Wert. Und ansonsten jetzt einfach die Rückschau anhören. Gut. Thomas, schöne Woche noch, sag ich mal, Donnerstag, ne? Am Donnerstag.
Ja.
Und bis bald.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.